Jakobus Kapitel 1, Jakobus Kapitel 1 und ich möchte uns Verse 5 und 6 lesen. Ich sage euch, ihr sollt aufschlagen und dabei lasse ich meine Bibel zu. Ach, Mensch. Vers 5. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der jedem gerne gibt und nichts vorenthält, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Soweit zunächst einmal den Text, über den wir heute gemeinsam nachdenken wollen. Im Deutschen gibt es ein Sprichwort, das heißt, guter Rat ist teuer. Gibt es im Englischen sowas Ähnliches? Guter Rat ist teuer? Gibt es sowas? Wahrscheinlich, ja. Aber beachtet bitte, guter Rat. Es gibt ja viele Ratschläge, die sind nicht so gut. Und der beste Rat, den wir je erhalten können, ist von der Heiligen Schrift. Ja, wenn die Bibel etwas sagt, wenn die Bibel uns zu etwas herausfordert, dann müssen wir das verstehen. Es ist gut, es ist gut. Letzte Woche habe ich etwas gelesen, kennt ihr Castanet? Das ist die Nachrichtenseite für unser Gebiet, hier auch Kanaren und Thompson Valley, glaube ich. Und da wurde auch ein Ratschlag gegeben und das hat mich erschüttert, wie man so einen Ratschlag geben kann. Und zwar haben angeblich sogenannten Spezialisten herausgefunden oder Wissenschaftler herausgefunden, dass es sehr gut ist, wenn Menschen, die andere behandeln, Seelsorger oder Psychiater, wenn sie selbst eine Erfahrung machen mit Drogen. Und die haben besonders auf Ketamin hingewiesen. Kennt ihr die Droge Ketamin? Nichts Gutes. So, und die sagen also, nimmt diese Droge und dann macht diese Erfahrung dann mit dieser Droge und dann könnt ihr euch besser in die hineinversetzen, denen ihr helfen wollt. Stellt euch vor, was ein Quatsch. Als ich das gelesen habe, dann wurde mir wieder einmal bewusst, es gibt sehr viele Ratschläge in dieser Welt. Es wird einem gesagt, tu das, tu jenes, tu dies. Man muss schon die Nüchternheit haben, herauszufinden. Ich meine, wenn jemand sagt, oh, du weißt nicht, wie man fühlt, wenn man seinen Kopf unter einen Lastwagen legt, der über einen fährt. So, erst wenn du das erfahren hast, dann kannst du das erst fühlen. Ich meine, versteht ihr, ich übertreibe natürlich, aber so sind oft die Ratschläge der Menschen heute, die machen überhaupt keinen Sinn, wenn man einigermaßen einen klaren Menschenverstand hat. Das ist anders mit der Heiligen Schrift. Und heute kommen wir wieder zu einem wunderbaren Ratschlag, der sich besonders an die Kinder Gottes wendet, nicht an Ungläubige, sondern an Kinder Gottes. Und im Grunde genommen ist das nicht ein Ratschlag, sondern ein Befehl. Und ein Befehl deshalb, weil, und das ist, wie ich das verstehe, wir haben Probleme damit, das anzunehmen, was die Heilige Schrift uns hier sagt. Und der erste Ratschlag im Zusammenhang der Anfechtung. Anfechtung ist ja etwas, was uns nicht fremd ist. Und das ist das Erste, was Jakobus, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, in seinem Brief anspricht. Die Anfechtung, in die wir alle hineinkommen, in der wir alle vielleicht sogar stecken. Ja, und in seinem Fall, oder in diesem Fall, waren es die Judenchristen gewesen, die im Römischen Reich gelebt haben, unter Verfolgung. Sie waren unter einer Anfechtung und Jakobus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, sagt, achtet es für pure Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das ist nicht einfach, mit purer Freude die Anfechtung anzunehmen unseres Lebens, ob es nun Verfolgung ist oder gesundheitliche Anfechtung. Ja. Aber das ist der erste Befehl, den wir lesen im Jakobusbrief, achtet es für pure Freude. Und der zweite Befehl, wir haben letzten Sonntag angefangen darüber nachzudenken, lautet, bittet um Weisheit. Bittet um Weisheit. Und letzten Sonntag haben wir darüber nachgedacht, um welche Weisheit es eigentlich geht. Es geht hier über die übernatürliche Weisheit, geistliche Weisheit, die dem natürlichen Menschen nicht zugänglich ist, die aber Gott hat und die Gott geben kann, demjenigen, der darum bittet. Überlegt einmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was betet ihr, wenn ihr in Anfechtung fallt? Ja? Ich bete darum, dass Gott mir seine Gnade gibt. Ich bete darum, dass er mir seine Kraft gibt, durch diese Anfechtung zu gehen. Ich bete darum, dass die Anfechtung schnell vorbei ist. Aber selten bete ich, dass Gott mir Weisheit gibt. Ja? Das zu erkennen, was eigentlich diese Anfechtung bewirken soll in meinem Leben. Überlegen wir doch einmal. Und das ist etwas, was wir als Menschen Gottes verstehen müssen, wenn wir die Heilige Schrift ernst nehmen, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Gott, unser himmlischer Vater, ist doch absolut souverän. Stimmt ihr mit mir überein? Gott ist souverän, ja. Ist er souverän in allem oder nur in einigem? Was für eine Frage, natürlich in allem. Okay, dann sind wir uns einig. Und dann noch, dazu kennen wir ja auch Römer 8, besonders den 28. Vers, wo gesagt wird, dass alle Dinge zum Besten dienen für die, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Na, wer ist das? Das sind wir. Das sind wir. Ja? So, und das bedeutet also, dass jede Anfechtung, die auf uns oder die in unserem Leben, in unser Leben kommt, ja, im Grunde genommen von Gott zugelassen wird für unser Leben zu einem bestimmten Zweck. Und diese Lektion dürfen wir nicht verpassen, deshalb sollen wir um Weisheit beten. Und was sagt die Heilige Schrift? Wenn wir das tun, wenn wir um diese Weisheit bitten, Gott gibt es, Gott gibt es. Wie sollte er uns nicht alles geben? Er hat seinen Sohn Jesus Christus uns gegeben. Und in Jesus hat er uns alles gegeben. Wie sollte er uns nicht auch die Weisheit dann gerade in solchen Lebenssituationen uns schenken? So, wenn wir uns aber den nächsten Vers, den sechsten Vers anschauen, dann sehen wir, dass diese Bitte des gläubigen Menschen eigentlich qualifiziert wird. Und da will ich heute mit uns ein bisschen stehen bleiben und darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, wenn hier gesagt wird, er bitte aber im Glauben, ja, ohne irgend zu zweifeln. Ja, wie sollen wir bitten? Ja, wir sollen im Glauben bitten. In manchen Übersetzungen steht im Vertrauen, im festen Vertrauen an Gott sollen wir um diese Weisheit bitten. So, wir sollen im Glauben beten und wir sollen nicht zweifeln. So, diese zwei Dinge werden dann besonders hervorgehoben. Interessanterweise, und wenn wir das nachher, wir werden darauf eingehen, wenn wir weiter den Text uns anschauen, dann sehen wir, dass nicht viel vom Glauben die Rede ist als nächstes, sondern eigentlich mehr über den Zweifel gesprochen wird. Ja? So, es ist gut möglich, ihr Lieben, dass die Angeschriebenen, und das waren die verfolgten Judenchristen, die irgendwo im Römischen Reich zerstreut gelebt haben, genau damit ihre Probleme hatten. Sie waren gläubige Menschen. Sie waren wiedergeboren. Aber steckend in dieser schweren Verfolgung ihres Lebens haben sie gezweifelt, ja, ob das wirklich Gottes Absicht ist, gewesen ist für ihr Leben. Und ich denke, uns geht es ja auch nicht anders. Wenn alles gut läuft, dann denken wir, oh, ich muss irgendwas wichtig machen, Gott ist mit mir zufrieden, ja, und er segnet mich. Wenn aber dann Schwierigkeiten kommen, Probleme kommen, dann passiert schon mal, dass vielleicht Zweifel aufkommt. Und ich habe mein Leben so ein bisschen überprüft. War das je so gewesen, auch wirklich in solchen Situationen, wo meine Frau und ich in Schwierigkeiten gestanden haben? Und ich kann nicht sagen, ich habe nicht gezweifelt. Ja? Vielleicht unbewusst, aber ich kann nie sagen, dass ich an der Liebe Gottes gezweifelt habe. Ich war eher darüber traurig, dass einmal das passiert, was passiert, und manches andere auch, was man dann erlebt. Aber ich habe Gott sei Dank nie gezweifelt. Aber vielleicht können einer oder der andere damit irgendwie sich identifizieren, was Jakobus hier sagt, wenn er vom Zweifeln spricht. Aber lass mich, bevor wir zum Zweifeln kommen, etwas zum Glauben sagen, über den hier gesprochen wird. Er soll im Glauben beten. Ja, was ist dieser Glaube? Wie ist dieser Glaube, von dem hier die Rede ist? Und das will ich mit uns ganz kurz studieren in unserer Kurzpredigt heute vor dem Abendmahl. Und eine gute Erklärung dazu finden wir zum rettenden Glauben, so habe ich das genannt, der rettende Glaube, finden wir in Hebräer 1, Vers 11. Entschuldigt, 11, Vers 1. Ich habe einen Zahlendreher gemacht. Hebräer 11, Vers 1. Folgendes wird gesagt in der Heiligen Schrift dazu, über diesen Glauben, der in uns sein muss, als Menschen, die Jesus lieben. Es wird gesagt, dieser Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Noch einmal, ja, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ihr Lieben, worauf hoffen wir als Menschen, gehören zu Jesus, wenn wir geistlich gesinnte Menschen sind? Wir hoffen auf diese Dinge, die eigentlich geistlicher Natur sind, die wir noch nicht sehen, ja, die unsichtbar sind. Und dann wird zweitens gesagt, es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. So im Grunde genommen ist die erste Aussage und die zweite Aussage ähnlich, nur wird das ein bisschen anders ausformuliert. Worum geht es hier? Es geht hier schlicht und einfach um die Wahrheit, die in 2. Korinther 5, Vers 7 für uns unterstrichen wird, wo gesagt wird, ihr kennt das alle sehr gut, denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Genau. So, und was bedeutet das? Ganz praktisch, dass wir im Glauben leben sollen als Menschen Gottes und nicht im Schauen. Die Bibel erklärt uns das wieder in Philipper 3, ab Vers 7. Philipper 3, Vers 7, wenn ihr aufschlagen wollt, wir wollen gemeinsam lesen, wunderbarer Hinweis, der uns hier gegeben wird. Apostel Paulus, er sagt, aber was mir Gewinn war, ja, all diese sichtbaren Dinge, alle Dinge, die er erreicht hat, die er machen durfte natürlich, er durfte als Pharisäer studieren unter den Füßen Gamaliels, so, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte, unterstreicht einmal, wie oft das Wörtchen alles vorkommt, ja, in dieser Passage. Sehr interessant. Er sagt, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessetwillen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und dann sagt er, ab Vers 13, eins aber tue ich. Ich vergesse, was hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ja, diese unsichtbaren Dinge. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, das ist die Qualität des Glaubens, von dem hier in Jakobus die Rede ist und die Qualität des Glaubens, in der wir auch dann diese Bitte nach Weisheit aussprechen müssen vor unserem himmlischen Vater. Es ist ein Glaube, der uns befähigt zu sagen, Jesus ist mein Ein und Alles. Jesus, überlegt einmal, Jesus ist mein ein und alles. Und jeder muss sich selber hier hinterfragen. Und ich muss mich genauso hinterfragen, wie ihr euch auch. Ist es eine Aussage, die ich so aussprechen kann? Jesus ist mein Ein und Alles. Ja. Ihr Lieben, ich will es für uns noch ein bisschen praktischer machen, heute Morgen nachdenkend über diesen rettenden Glauben, den wir haben und in dem wir beten müssen. Heute sagen viele Menschen, sie glauben. Sie glauben allerhand. Ja. Aber ist es der rettende Glaube, von dem die Heilige Schrift spricht? Darum geht es doch. Wenn das Wort Gottes sagt, dass der Glaube ein Rechnen ist mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge, so welche unsichtbaren Dinge sind eigentlich gemeint? Ich will hier heute Morgen 7 nennen. Es gibt bestimmt weitere mehr als das, die ich nennen könnte, aber ich nenne nur diese 7, die ganz klar uns auch beweisen, wenn wir sie annehmen, wenn wir sie glauben, wenn wir verstehen, dass das die Wahrheit, die Realität ist, die uns ganz klar verdeutlichen: Ja, ich stehe im rettenden Glauben. Erstens, dieser Glaube ist überzeugt, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Hebräer 11, Vers 3 sagt: Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten, das ganze Universum durch Gottes Wort bereitet worden ist, auch die unsichtbare Welt, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. So, das heißt, wer immer sagt, er ist ein Christ und er glaubt an Gott, aber behauptet, dass die Welt irgendwie von alleine entstanden ist, dass die Evolution damit eine Rolle spielt, das ist, was manche Bibellehrer auch sagen, dass Gott die Evolution gebraucht hat. Ja, der Heiligen Schrift nach wird deutlich, solch ein Mensch glaubt nicht wirklich. Der ist nicht im Glauben. Ja, das Wort Gottes sagt uns, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden ist. Nicht durch einen langen Prozess der Selbstentwicklung. Und dann wird uns gesagt, schaut einmal in Psalm 33, Vers 9, denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Ja, das ist die Vollmacht Gottes. Er braucht keinen Prozess von Millionen oder Milliarden von Jahren. Er spricht ein Wort und es geschieht. Er gab einen Befehl und es kam zustande. So, das ist das Erste. Und wer immer sagt, ich bin ein Christ, aber ich glaube, dass die Evolution mit einem Teil des Schöpfungsaktes Gottes ist, können wir von vornherein sagen, das ist Unsinn. Ja? Das ist nicht, was die Heilige Schrift sagt. Zweitens. Ich habe das ein bisschen durcheinander gebracht hier in meinen Notizen, deshalb muss ich hier mal schauen. Zweitens, dieser Glaube ist überzeugt über die Wahrheit der Inkarnation, der Fleischwerdung Christi. Ja? Johannes 1, Vers 14, es wird gesagt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, Gott wurde Mensch, in einfachen Worten. Gott wurde Mensch. Und wer immer sagt, boah, das ist Unsinn, ja, sowas gibt es nicht. Warum würde Gott Mensch werden? Das ist, was die Heilige Schrift uns sagt. Das ist, worauf die Heilige Schrift uns hinweist. Und wir glauben das. Wir nehmen das im Glauben an. Drittens, dieser Glaube ist überzeugt über die Realität der Jungfrauengeburt Jesu. Warum das? Warum ist das wichtig? Auch darüber lachen nicht nur Ungläubige heute, die sagen, oh, wo gibt es denn sowas? Ja, das glaubst du an so einen Quatsch nicht, dass eine Jungfrau tatsächlich jemanden zur Welt bringen kann. Ja, die Heilige Schrift, die macht da kein Umwege, die spricht auch nicht durch die Blume. Ganz klar wird gesagt, dass die Maria durch den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist sie gebraucht hat, um eben Jesus Christus in die Welt zu bringen. Und Jesaja 7, Vers 14 sagt uns, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Und das ist das Zeichen. Mit eins der Zeichen Gottes für uns als Menschen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Wer immer sagt, Jungfrauengeburt ist ein Unsinn, wir dürfen verstehen, er glaubt nicht. Richtig, er hat den rettenden Glauben nicht. Er hat seinen eigenen Glauben. Der hat einen Gott, den er sich selbst zurechtgebastelt hat, aber nicht einen Gott, der uns in der Heiligen Schrift, in der Bibel begegnet und auch in Jesus Christus. Viertens, dieser Glaube ist überzeugt, dass Jesus Christus leiblich auferstanden ist. Nicht nur im Geist, nicht nur im Verständnis seiner Jünger, ja, wie manche das so schön sagen und im Grunde genommen die leibliche Auferstehung Jesu Christi verneinen. Die Schrift sagt uns ganz klar, Jesus ist leiblich auferstanden. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun ist aber Christus auferstanden von den Toten und erst ist der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Wir müssen das nicht vergeistlichen. So ist es auch passiert. Jesus ist leiblich auferstanden. So wer immer die leibliche Auferstehung des Herrn Jesus anzweifelt, der hat den rettenden Glauben nicht. Fünftens. Der Glaube ist überzeugt, dass Jesus Wunder vollbracht hat in der Zeit, als er in Israel diente. Johannes 20, 30 bis 31. Und diese Zeichen, die Jesus getan hat, die waren Zeichen seiner Messiaswürde. Dass er wirklich der Gottmensch ist, der seinerzeit durch die Propheten verheißen worden ist. Gott verhieß das Kommen des Messias durch die Propheten des Alten Testaments. Es steht geschrieben, Johannes 20, Vers 30 bis 31, auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese sind aber geschrieben, auf dass ihr glaubt, dass Jesus sei Christus, der Messias, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt. In seinem Namen. Und schließlich, siebtens, dieser Glaube ist überzeugt, dass Gott den Sünder liebt. Ja? Römer 5, Vers 8, nur eine Stelle, es wird uns gesagt, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja? Oh, ich habe noch eins vergessen. Noch eins, und das ist auch wichtig. Dieser Glaube ist von der Dreieinigkeit überzeugt. Auch das ist etwas, was heute in vielen christlichen, sogenannten christlichen Kreisen ja abgelehnt wird, manchmal vielleicht auch belächelt wird. Wie können drei Personen eins sein? Ja? Aber das ist genau, worauf die Heilige Schrift uns hinweist. Die Dreieinigkeit ist eine Realität, die wir mit unserem Verstand nicht erfassen können, die wir aber im Glauben annehmen. Und ich lese aus 2. Korinther 13, Vers 14 folgendes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier werden die drei Personen der Dreieinigkeit Gottes genannt. Der Herr Jesus Christus, Gott der Vater und der Heilige Geist. Ja, und das finden wir immer und immer wieder in der Heiligen Schrift. Das können wir gar nicht verneinen. So, und die Frage ist natürlich, wie ist es möglich, diese unsichtbaren Dinge, diese übernatürlichen Dinge wirklich zu glauben? Warum glauben wir das? Ihr Lieben, wir können das nur, weil der Heilige Geist uns dazu befähigt. Ja? Der Heilige Geist, der in uns lebt, der befähigt uns, diese Dinge, die wir in der Heiligen Schrift lesen, im Glauben anzunehmen. Aber, und das ist, worauf ich auch hier hinweisen will im Zusammenhang dieses von uns gelesenen Verses, selbst solche, in denen der Heilige Geist lebt und die diese Dinge unbedingt im Glauben angenommen haben, auch sie haben diese Tendenz zum Zweifel. Und darum haben wir den Befehl Gottes an wiedergeborene Menschen. Es wird gesagt, bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Und ihr Lieben, genau das sollen wir und wollen wir tun als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, wenn wir in Anfechtung steckend vor Gott kommen in unserem Gebet und darum bitten, dass er uns die Weisheit gibt, die Lektion dieser Anfechtung zu verstehen und anzunehmen und erkennen, was seine Absicht ist, ja, für unser Leben durch diese Anfechtung. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.